Domradio Menschen
Podcast. Frida, Alice, schwarzes Mädchen und Negrito. Das sind vier von ziemlich vielen Gefährten und Gefährtinnen von Maria Annalenen. Maria Annalenen lebt als Eremitin irgendwo im Nirgendwo in Norddeutschland. Und Frida, Alice, schwarzes Mädchen und Negrito sind Zwergziegen. Ziegen wie du und ich, sagt Maria Lehnen in ihrem neuen Buch dazu. Und deswegen, wegen dieses Buches Ziegen wie du und ich, ist sie heute hier. Herzlich willkommen, die Eremitin Maria Annalenen. Herzlich in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Maria Annalenen, Ziegen wie du und ich, haben sie ihr neues Buch genannt. Was haben denn Frida und Alice und schwarzes Mädchen und all die anderen mit der Eremitin Maria Annalenen zu tun?
Also sie sind für mich Weggefährten auf einem Weg, Weggefährten auch zu einem intensiven Leben mit Gott und für Gott. Und das, was ich mit diesen Ziegen erlebt habe in den letzten 10, 11 Jahren, das habe ich versucht darzustellen, dass sie für mich nicht nur ein bisschen intensivere Lebensfreude, sondern dass sie mich auch auf Erkenntnisse gebracht haben, die ich vielleicht vorher auf anderen Wegen nicht hätte haben können.
Sie haben ja schon mal über Ihre Ziegen geschrieben und da ging es darum, was man von den Ziegen lernen kann. Aber hier ist der Schwerpunkt schon deutlich anders. Und bevor ich danach frage, frage ich erstmal, warum haben Sie das denn so genannt? Weil natürlich denkt man an Menschen wie du und ich und Ziegen wie du und ich. Also deswegen habe ich gefragt, wie viel Alice ist denn in Maria Anna und wie viel Maria Anna ist in Alice?
Also sie sind uns sehr viel ähnlicher, als wir uns das vorstellen können. Das war so das, was wirklich für mich eine wirkliche Überraschung gewesen ist. Das, am Anfang waren sie wirklich nur da, weil ich Ziegen liebe und weil ich Ziegen haben wollte. Und auch aus Gründen zum Beispiel der Düngerproduktion für mein Gemüsebeet oder das elendige Rasenmähen.
Ich kann sagen, es ging auch darum, dass es, sie haben da ein Gelände und das war eine Auflage, dass wenn sie da wohnen dürfen, dass sie auch mähen müssen. Und das muss sehr mühsam gewesen sein.
Ja, es ist ein sehr großes Gelände. Also die Klause St. Anna, das ist fast ein halber Hektar. Dazu gehört auch ein kleines Wäldchen.
Kann man das in Fußballfeldern sagen? Dann kann ich es mir besser vorstellen.
Das weiß ich jetzt nicht.
Mehrere, ne?
Nee. Also ein halber Hektar, das müsste vielleicht ein kleines Fußballfeld sein. Dann bin ich kein Experte.
Okay, ja.
Aber das alles zu mähen war Klausel des damaligen Mietvertrages. Inzwischen hat ja der Förderverein, der zur Klausel gehört, das gekauft. Aber ich musste halt eben mähen und hatte nur einen alten Rasenmäher, der furchtbar viel Krach machte und gestunken hat nach Abgasen. Und es war sehr, sehr mühsam. Und ich hatte einfach gedacht, Ziegen, das ist doch eine gute Sache. Die mähen das alles schön leise und sorgfältig wieder weg. Das war so ein Teil, weswegen ich unbedingt Ziegen haben wollte. Zum anderen gehört dazu, ich liebe Ziegen. Ich finde, Ziegen sind fantastische Tiere. Aber was diese Tiere ausgelöst haben, dann letztendlich, damit habe ich nicht gerechnet.
Wenn man das Buch liest oder als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein Werben dafür, dass Menschen sich nicht länger über Tiere erheben, dass sie nicht länger als Sachen, als Dinge angucken, sondern als Wesen mit Gefühlen und mit Rechten. Ist das diese Überraschung, von der Sie da erzählen, ist das einer der Gründe gewesen, warum das ein leidenschaftliches, so lese ich es, Plädoyer für Tierrechte geworden ist?
Ja, ich würde sagen, wir sehen Tiere in der Regel als Objekte, als Sachen, so sind sie auch im Recht verankert als Sachen. Und wir verstehen nicht, dass, oder das ist zumindest meine Erfahrung, sie sind genau wie wir Geschöpfe. Sie sind Mitgeschöpfe, keine Dinge, keine Objekte. Und das versuche ich in dem Buch einfach aufzuzeigen anhand meiner Erfahrung, anhand dieser Jahre, die ich mit den Ziegen wirklich lebe. Die sind ja nicht irgendwo im Stall, wo ich einmal am Tag hingehe, sondern wir machen sehr, sehr viel zusammen. Und daraus erwuchs einfach auch die Erkenntnis und auch ja nicht nur vom Kopf her, sondern vom Herzen her, von der Seele her, das Gespür, wie nah wir diesen Tier mit oder wie nah wir mit diesen Tieren eigentlich verwandt sind.
Dieses Buch ist Also geht dem auf eine andere Art nochmal auf den Grund. Also das eine sind die Erfahrungen, die Sie im Leben mit den Tieren gemacht haben. Und in dem Buch wird es so ein bisschen gehen, Sie forschen Sie mal dahin und gehen in dieses. Also Sie gucken zum Beispiel in die Forschung, in darüber, also Sie von in die Primatenforschung, in alles genau. Mögliche. Was haben Sie alles so zusammengetragen?
Ja, es war am Anfang so, dass ich versucht habe, nicht nur mit dem Herzen das nachzuspüren, also mir in einer Meditation, in reflektiven Nachdenken zu gucken, was ist da eigentlich gerade passiert? Was habe ich da gerade erlebt mit Frieda oder mit Alice oder mit Negrito oder den anderen? Sondern habe versucht, parallel, was ich ja immer tue, wenn mich ein Thema interessiert, zu lesen. Die neuesten Forschungsergebnisse und es war absolut spannend zu lesen, wer sich alles an wirklich an hochkarätigen Wissenschaftlern damit beschäftigt, ob Affen nun denken können, ob Raben, Krähen, ob die eine Intelligenz haben oder ob zum Beispiel Empathievermögen, soziales Verhalten, Fairness, Intelligenz, ob diese Dinge wirklich bei den Tieren nachweisbar sind. Und da habe ich wirklich teilweise Bauklötze gestaunt, was für wissenschaftlich nachweisbare Erkenntnisse inzwischen es gibt. Und es war eine große Freude, das nicht nur zu lesen, sondern sozusagen hinter in den Ziegenstall zu gehen und zu denken, ja, die haben recht. Das kann ich bei meinen Tieren genauso erkennen.
Da gibt es zum Beispiel eine Stelle im Buch, da geht es um ein Primatenweibchen, die Dinge behält und erinnert. Und dann erzählen sie von Frieda, die ganz genau weiß, dass sie keine Rosenblätter fressen darf, es aber trotzdem tut. Außer sie stehen da, dann nicht.
Ja, das ist das Spannende gewesen, dieses, was Sie erzählen. Das ist das Bonobo-Weibchen Kuni. Das hat Franz de Waal, ein großer Primatenforscher, sozusagen selber beobachtet und dann mit seinem wissenschaftlichen Equipment einfach die also sozusagen im Zoo geboren und aufgewachsen wurde, die mitbekommen hat, dass ein kleiner Vogel gegen ihr Gehege geprallt ist und sozusagen ihr vor die Füße gefallen ist. Und sie hat diesen Vogel versucht wieder aufzuheben, sie hat versucht wieder ihm zum Fliegen zu verhelfen und als der noch zu benommen war, hat sie sich daneben gesetzt, hat ihn beschützt vor den anderen und gewartet, bis er wieder in der Lage war zu fliegen. Und man kann sagen, ach, ist das ja niedlich und wie hübsch, aber dahinter steckt ja eine unglaubliche mentale Leistung. Kuni hat nie in ihrem Leben den Zoo verlassen. Es hat ihr nie jemand beigebracht, dass Vögel fliegen müssen, um zu überleben. Und wie man das macht, dass man diese Tiere wieder zum Fliegen kriegt. Das heißt, sie muss also praktisch nachgedacht haben, eine Erkenntnis gehabt haben, den Vogel meinetwegen beobachtet oder Vögel beobachtet haben. Aha, Vögel, die fliegen und wenn sie runterfallen, muss man ihnen wieder helfen. Das ist eine mentale Leistung, die ungefähr einem 4- oder 5-jährigen Kind entsprechen. Und ich fand das faszinierend.
Und dann eben gucken Sie Ihre Ziegen an und erleben das Frieda und den Rosen.
Ja, Frieda ist meine Leitziege. Ziegen haben ja, was ich sehr spannend finde, sie haben ein Matriarchat. Das heißt, der Chef ist immer eine Ziege.
Und die Chefin.
Die Chefin ist immer eine Ziege und kein Bock. Und Frieda ist meine Älteste, also im Moment ist sie wirklich schon sehr alt, 15, 16 Jahre. Und alle Ziegen wissen, wenn wir spazieren gehen, also wir sind jetzt den Sommer über, sind wir wirklich fast jeden Tag 1 Stunde oder 2 Stunden draußen gewesen, aus dem Gehege raus und wir laufen übers Gelände auf die Weiden. Und alle Ziegen wissen, meine Kletterrose, die ist streng verboten. Normalerweise halten sie sich auch da dran, wenn ich nicht gerade weg bin. Also wenn ich um die Ecke bin, geht jeder da dran. Frieda hat jetzt nun ganz genau kapiert, dass wenn ich gucke, wenn ich auf die Rose schaue, merke ich, wenn sie da dran geht. Also tut sie es nicht. Drehe ich mich um und gucke in eine andere Richtung, dann kriege ich das nicht mit. Ich habe das mit einem Spiegel kontrolliert. Also ich drehe mich weg von der Rose, stehe mit dem Rücken zur Rose. Dann kommt sie ganz langsam an und klaut sich ein paar Blätter. Gucke ich aber die ganze Zeit auf die Rose, tut sie so, als würde sie das überhaupt nicht interessieren. Das ist eine mentale Leistung. Sie hat gelernt, wenn die Chefin, also ich bin die Oberziege, sage ich immer, ne, wenn Maria Anna guckt, dann brauche ich da gar nicht erst hingehen, dann kriege ich sofort einen scharfen Verweis. Guckt sie aber in eine andere Richtung, kann ich da ungestraft ran.
Und das tut sie dann auch.
Ja, leider. Also zurzeit, jetzt ist ja Winter, zurzeit ist die Rose wirklich sehr ramponiert. Aber da ich sie sowieso massiv zurückschneiden muss, ist das also nicht so wichtig.
Dieses Leben mit den Ziegen, wie viele sind es denn überhaupt?
Also aktuell sind es 10.
Es gibt auf YouTube einen kleinen Film, wo man ihre Klause sieht und da springen viele Ziegen rum. Waren es da mehr oder waren es?
Damals, als der Film gedreht wurde, waren das, weiß ich auch nicht, 11, glaube ich. Aber da waren Böckchen dabei, 2, Tico und Quattro, 2 ganz große Lümmels und dicke, dicke Kumpels. Die Böcke kann ich aber nicht alle behalten. Die machen eine Menge Ärger, auch wenn sie kastriert sind. Und die habe ich verschenkt. Okay. Das heißt, die waren noch dabei. Und in diesem Jahr im letzten Jahr sind auch wieder welche geboren. Und die werden aber jetzt im Sommer auch zu einer Wohnanlage für Menschen mit geistig-seelischer Behinderung gehen. Mhm. Und da ein bisschen Freude für die Bewohner hoffentlich verursachen.
Sie gehen mit den Tieren sowohl in den Wald und gucken, dass es ihnen da gut geht. Aber sie gehen mit den Tieren oder mit manchen von ihnen auch tatsächlich in Einrichtungen. Angefangen haben sie in Kindergärten, aber später auch in andere Einrichtungen.
Ja, die erste Anfrage kam halt eben, weil Zwergziegen sind einfach sehr niedlich und sehr zutraulich. Und dann kam natürlich die Anfrage von Kindergärten, die mich auch alle kennen von den Kinderbüchern her, kannst du nicht mal mit einer Ziege kommen? Ich sage, ja, kann ich machen. Und die am besten geeignet ist, das ist meine kleinste Dottie, das ist die jüngste erwachsene Ziege, die ich habe. Und Dotson war sehr... war nicht gerade gut für die Nachtruhe, weil die musste ständig was haben.
Was heißt das in dem Fall? Was heißt das bei Ziegen?
Am Anfang musste sie wirklich alle 3-4 Stunden was haben. Mm. Ne? Und danach ging es dann. Und sobald sie Heu fressen, kann man dann ein bisschen, aber 3 Monate muss sie wirklich die Flasche bekommen haben. Ne? Sonst geht das nicht. Und dann bin ich mit ihr hingegangen und es war natürlich schön für die Kinder, konnten alle streicheln und ich merkte, dass Dottie eine ganz besondere, ich glaube wirklich eine besondere Gabe hat, zu erkennen, dass es Menschen nicht gut geht. Da war dann zum Beispiel ein Kind, was sich gar nicht getraut hat. Das war unheimlich ängstlich. Und es sah auch sehr, sehr traurig aus. Ich weiß nicht, was mit dem Kind war. Aber als es dann endlich durch die Erzieherin angelockt, wirklich mit Dottie gestreichelt hat, sich getraut hat, dahin zu gehen und sie anzufassen, da plötzlich löste sich so ein bisschen die Spannung. Und ich habe im Buch geschrieben, das war wirklich wie ein Sonnenaufgang im Gesicht. Plötzlich kam so eine tiefe Freude bei dem Kind durch und Dottie stand wirklich wie aus Bronze gegossen und hat das Kind angeguckt und das Kind hat die Ziege angeguckt und es war ein wunderschöner Moment. Und daraus hat sich dann ergeben, dass eine Seelsorgerin, die ich kenne, die hat gesagt, Mensch, Kindergarten ist ja schön, aber würdest du auch zu den alten Menschen kommen? Ja, und dann bin ich in 4 große Seniorenheime gegangen. Und das war unglaublich, was da so passierte.
Da ist auch so eine Geschichte passiert, wo eine alte Dame, die noch nie in ihrer Zeit in diesem Heim, und das waren Jahre, das waren nicht ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern Jahre, das erste Mal gelächelt hat.
Ja, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Der Witz war, ich musste mit Dottie ja im Auto hinfahren. Wir haben also sie nicht in irgendeinen großen Hänger gepackt, sondern ich habe sie mit hinten auf den Rücksitz genommen. Und an jeder Ampel haben die Leute natürlich Bauklötze gestaunt. Aber es war für sie spannend. Und schon auf dem Weg habe ich gedacht, meine Gott, die packt das so locker. Die hatte keine Angst. Die war nur völlig neugierig und aufgeschlossen. Und als wir dann in dieses Altenheim kamen, saßen die Bewohner natürlich so im Kreis mit Rollator und Rollstuhl und so. Und ich habe ein bisschen erzählt, ganz vorsichtig, weil viele dieser Menschen waren sehr dementiell sehr stark eingeschränkt. Und ich bin dann mit Dottie sozusagen in die Runde gegangen. Und eine dieser Frauen, die da saßen, die war sehr in sich versunken. Also sie war kaum ansprechbar. Die Betreuungsperson hat sie dann wirklich immer wieder angestupst und angesprochen. Und als Dottie dann bei dieser Frau war und stehen blieb und die Betreuerin mit der Hand dieser Frau Dottie berührte, da veränderte sich plötzlich was. Also auf einmal fing sie an, selbstständig zu streicheln. Und dann fing sie an zu lächeln. Und ich dachte erst, ja, schön, prima, nicht? So wie die alten Leutchen, die finden das sowieso toll. Und erst hinterher im Wagen erzählte mir die Seelsorgerin, dass diese Betreuungsperson gesagt hat, das ist das erste Mal, dass wir diese Frau haben lächeln sehen, seitdem die hier ist. Und die ist fast 15 Jahre her.
Also ich finde das unglaublich. Also wenn Sie sagen, Dotti hat da eine Gabe, dann hört sich das tatsächlich so an. Wenn man Ihnen jetzt zuhört, was wir bisher gesprochen haben, könnte man denken, Sie haben in Norddeutschland eine kleine Ziegenfarm und machen tiergestützte Besuche. Ne? Sowas. Das ist aber ja nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. In Wirklichkeit sind Sie da oben Eremitin und haben noch ein ganz anderes Programm eigentlich jeden Tag laufen. Und dieses als Eremitin in diesem kleinen Haus, Sie nennen das die Klause, St. Anna Klause, mit einer Kapelle, leben weit weg von allen anderen. Das möchte ich mir gern vorstellen können. Und jetzt im Winter denke ich, hart und kalt, kalt und hart.
Naja, also der Anfang, ich meine, ich lebe jetzt seit fast 25 Jahren als Eremitin, der Anfang war so kalt und hart. Das war nämlich noch eine alte kleine Baracke, damals die erste Klause. Und ja, ich hatte zwar einen Ofen, aber in der Regel kein Holz und auch kein Geld und gar nichts. Ich sage in Vorträgen immer, ich hatte damals Hosengröße 36, ne? Also weil ich nämlich nichts zu essen hatte. Das hat sich, wie man dann sieht, geändert.
Jetzt ist es 38.
Auf jeden Fall musste ich da dann auch raus, weil das einfach gar nicht gesundheitlich mehr verträglich war. Und habe dann diese Klause, dieses Haus gefunden und habe mit Freunden zusammen und später auch mit dem Förderverein, den mein Bruder und Freunde gegründet hatten, haben wir dann daraus die Klause St. Anna gemacht.
Wie ist denn heute?
Also ich liebe diesen Ort sehr. Und inzwischen habe ich seit letztem August einen Grundofen. Also was Tolles.
Was immer ein Grundofen ist?
Der Grundofen steht sozusagen zentral. Ein Riesending mit einem großen, großen Speicherelement. Und dieses Speicherelement speichert sozusagen die Wärme und gibt sie nach und nach ab. Das heißt, bisher hatte ich kleinere Öfen. Die haben also so mein Arbeitszimmer, wo ich schreibe, und das Schlafzimmer und die Küche geheizt. Das war's. Und das Badezimmer hatte ich so ein Elektrodings, was sehr stromintensiv war. Und jetzt heizt der alles. Also wenn ich morgens in die Kapelle gehe, dann brauche ich mir nicht mehr einen Mantel anziehen, sondern ich kann da sozusagen im Pyjama fast hingehen. So warm ist das morgens noch.
Und brauchen Sie jetzt wesentlich mehr Holz oder auch das nicht?
Eigentlich nicht. Ich brauche eigentlich genauso viel Holz, fast noch ein bisschen weniger.
Interessant.
Weil da wirklich absolut effizient ist.
Also die Klause ist jetzt warm. Und es hat 3-4 Zimmer, wenn ich jetzt so zuhöre, ein Arbeitszimmer und eine Küche.
Ja, es ist schon etwas größer. Es ist ein kleines altes Heuerhaus, also so ein Haus, wo früher Heuerleute, das waren also landlose Arbeiter, die ein Stückchen Land kriegten vom Bauern, also zur Pacht, ein Häuschen drauf bauen durften und einen kleinen Stall für eine Kuh und ein Schwein oder so. Und davon gab es früher ganz, ganz viele in Norddeutschland. Inzwischen sind sie alle mehr oder entweder schick umgebaut oder kaputt. Und so ein Haus ist das auch. Also das ist eine große Küche, eine Kerzenwerkstatt, weil ich auch noch Kerzen mache, Schreibzimmer, Schlafzimmer, Kapelle und halt eben Flur und Badezimmer.
Und diese Kapelle ist ein Raum in diesem Haus, den Sie sich in eine Kapelle verwandelt haben.
Genau, das war was früher, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt eine Kapelle, die unser Bischof dann auch eingeweiht hat über 20 Jahre. Nein, 14. Ich bin jetzt 15 Jahre. Und das ist eine richtige kleine Kapelle.
Und ist das das Zentrum Ihres Lebens?
Ja. Das Leben mit Gott, für Gott, in Gott, durch Gott ist das absolute Zentrum. Und von dort geht alles aus und zu dieser Beziehung geht auch alles wieder hin.
Und wie viel Zeit und Raum nimmt das jeden Tag ein?
Das ist unterschiedlich. Also es kommt darauf an, wie viel Arbeit ich habe, denn ich muss meinen Lebensunterhalt ja selber verdienen. Ich bekomme also keinen Scheck vom Bischof, sondern jeder Eremit muss sehen, wo er das Geld herbekommt, das er für seinen Lebensunterhalt braucht.
Und Sie verdienen das durch Schreiben und Kerzen machen?
Genau, Schreiben. Ab und zu mache ich auch einen Vortrag, weil damit kann man einfach auf einen Schlag einen Betrag erwirtschaften. Und ich mache Kerzen, aktuell jetzt Osterkerzen für die Gemeinden bei uns. Und so läppert sich dann immer so das eine oder andere zusammen, dass es dann irgendwie immer halbwegs reicht.
Und hört sich so an, als würden Sie so ein Leben an der Grundsicherung führen?
Also Grundsicherung wäre toll. Das ist nämlich richtig viel Geld.
Es ist weniger als Grundsicherung.
Ja.
Wow.
Ja, aber ich muss ja, der Förderverein hat das Haus gekauft und ich lebe mietfrei, aber ich bezahle die Nebenkosten. Und das ist natürlich ein Riesengeschenk. Mhm. Ne? Und im Winter, ich bin auch sehr anspruchslos. Also ich kaufe meine Kleidung secondhand in der Regel, das meiste jedenfalls. Ich fahre nicht in Urlaub, ich habe keine teuren Hobbys in dem Sinne, außer die Ziegen, wenn man die als Hobby nehmen will. Ich habe kein Auto. Ja, also die Fixkosten sind dann schon relativ gering und so komme ich hin.
Es ist ja so weit draußen. Sie schreiben irgendwo, Sie haben ein Fahrrad. Also einkaufen gehen Sie mit dem Fahrrad.
Ja, da ich inzwischen ja auch etwas fauler und älter werde, bin ich immer ganz froh, wenn ich also mit einer Freundin mitfahren kann. Und dann machen wir so Großeinkäufe. Und im Sommer ist das kein Problem. Dann habe ich meinen Salat im Garten und meine Obstbäume und so. Aber vor dem Winter kaufen wir dann nochmal groß ein und dann geht das immer irgendwie.
Echt? Sie kaufen einmal für den ganzen Winter ein?
Nein, also so Konserven. Und ich habe eine kleine Gefriertruhe inzwischen tatsächlich, sodass das dann alles irgendwie hinhaut. Und ansonsten hole ich es mit dem Fahrrad.
Verlassen wir mal kurz das Heute und schauen wir uns doch mal an, wie Sie denn da hingekommen sind. Also ich habe jetzt so eine ungefähre Vorstellung, so ein Heuerhaus mit irgendwie ein bisschen Grund drumherum und eine kleine Ziegenherde gibt es auch und Sie haben es jetzt endlich warm. Sie verdienen immer noch kein Geld, aber Sie können essen, Sie können schlafen, Sie können schreiben. So. Da ist ja, Sie sind ja nicht vom Himmel gefallen und in dieses Heuerhäuschen reingefallen, sondern da waren ja Sachen davor. Und ich finde diese Geschichte bis dahin sehr spannend. Sie fing, wenn ich das sagen darf, 1956 an und zwar in einer nicht frommen, nicht gläubigen Familie.
Ja, also wir haben damals schon eine Patchwork-Familie gehabt, was die Konfession betrifft. Unser Vater war katholisch, ist nach dem Krieg aber ausgetreten. Er war sehr, sehr lange in Russland. Und hat das nicht verarbeitet, glaube ich. Unsere Mama war evangelisch, lutherisch. Und so sind wir auch getauft worden. Aber das war, also Weihnachten in die Kirche, weil es so schön romantisch war, ne? Aber mehr war eigentlich nicht. Dass unsere Mutter wirklich gläubig war, haben wir erst nach ihrem Tod erkannt oder bemerkt, als wir Aufzeichnungen von ihr bekamen, wo sie Gebete aufgeschrieben hat oder Tagebuch, wo sie sozusagen mit Gott Gespräche geführt hat. Das hat uns dann sehr verdutzt, aber zu dem Zeitpunkt war für mich Gott oder Kirche absolut irrelevant.
Sie hatten aber immer Tiere. Tiere waren in ihrer Kindheit ein Thema, glauben nicht so, Tiere ja. Aber wenn man jetzt denken würde, das war so eine Familie, in denen es den Tieren so richtig gut ging, dann ist man ein bisschen schief gewickelt. Also sie hatten zum Beispiel einen Hamster, der arme Kerl.
Wir hatten zwei Weibchen, das geht eigentlich nicht, weil die sich ständig kloppen. Und der eine, ich weiß gar nicht mehr, warum der gestorben ist. Auf jeden Fall hat er mich immer furchtbar gebissen. Und das tut so weh, diese kleinen Tiere, aber die beißen in die Finger und also ich kann an den Schmerz, kann ich mich heute noch erinnern. Und einer ist dann irgendwann, wir wohnten im vierten Stock mit einem großen Balkon und ist über die Balkonbrüstung abgestürzt.
Was hat denn der da zu suchen gehabt?
Keine Ahnung.
Ich mich gefragt.
Ja, die sind uns oft abgehauen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, wir haben, das waren Tiere für, oder Objekte, mit die wir bezahlt hatten. Und ich glaube, wir haben einfach sie, das waren Spielzeuge, die laufen konnten. Es waren Sachen, ja.
Das heißt, sie waren auch nicht traurig, als da der Hamster.
Das kam ja relativ schnell immer was Neues nach. Es gibt so einen ganz bösen, bösen Song von der Sarah Hakenberg.
Jetzt bin ich gespannt.
Über Rolf und die Hamster. Ich kann ihn nicht singen, aber da wird dann so erzählt, dass ein Junge einen Hamster kriegt und er ihn eigentlich ständig irgendwie entweder tötet oder vergisst oder der verhungert oder alles Mögliche. Und ständig kommt dann immer wieder einer nach, weil die Eltern meinen, dass er das braucht. Und irgendwann ist sein Hamster 800 und sowas. Also der Song ist sehr böse, aber steckt eine Menge Wahrheit.
Sie erkennen sich und Ihren Bruder da irgendwie wieder.
Naja, ein bisschen bestimmt.
Ein bisschen, nicht 800 Mal. Sie sind auch leidenschaftlich geritten.
Oh ja. Täte ich heute noch, wenn ich mir ein Pferd leisten könnte. Aber alles, was irgendwie ging, Schwein, Hund, großer Hund, Kühe, Pferde, Ponys, alles, ging.
Hätten Sie heute in Ihrer Klause gerne mehr Tiere?
Ja, ich habe auch schon überlegt, Hühner mir zu halten. Ich meine, ich habe auch zwei Katzen, was nicht anders geht, weil sonst fressen einen die Mäuse und die Ratten auf dem Land. Aber der Tag hat einfach nur 24 Stunden, auch für mich. Und weitere Tiere, ein Hund wäre wunderschön. Ich bin auch mit dem Hund groß geworden, mit einem wunderbaren Dobermann. Aber ich habe einfach weder das Geld.
Angst. Dobermann? Ich höre Dobermann und ich kriege Angst, ja.
Ja, hier, da.
Jetzt zeigen Sie mir auch noch da, wo er sie gebissen hat. Ja, super.
Das war
heilig eine Hundephobie.
Nein. Also er hat ja recht. Also mehr oder weniger. Er hat nämlich meine Plätzchen geklaut und ich habe mir die wieder geklaut. Und dann hat er mich gebissen.
Okay.
Und dann haben wir nebeneinander gesessen. Ich habe geweint und er auch.
Okay. Gut. Also ich meine, Hühner sind doch jetzt nicht so viel Arbeit. Hühner praktisch mit
ja,
den Eiern.
Ja, natürlich. Aber ich müsste den Stall fertig machen und. Also das ist, die kann man nicht einfach so laufen lassen, vor allem, weil ich sehr viele Füchse habe bei mir.
Okay.
Die würden sich rapide reduzieren, wenn ich das nicht wirklich alles vernünftig machen würde.
Also Ziegen und Katzen, bleibt es dabei. Ihr Herz ist nur zu drei Vierteln irgendwie hier, denn Sie schreiben in Ihrem Buch, ein Viertel meines Herzens mindestens ist und bleibt für immer in Venezuela. Also Sie hatten diese Kindheit und diese Jugend, haben viele Hobbys gehabt. Zum Beispiel sind Sie viel gereist, Sie sind tauchen gewesen. Und dann haben Sie sich entschlossen, mit Freunden in Venezuela eine Farm aufzumachen. War das einfach eine Jacke-Idee oder war das irgendwie, hatte das einen echten Plan?
Also es hatte einen echten Plan natürlich und es war ein Traum.
Klingt aber irgendwie verrückt.
Ja,
eine Farm in Venezuela aufmachen, warum?
Die wurde da gebraucht. Unsere Chefs, die wir da hatten, also einen Deutschen, einen Italiener, die haben da, das war für die ein Wirtschaftszweig, das heißt Büffel herzustellen, Büffel zu halten, Milch zu haben und Fleisch und Horn für Brillen zum Beispiel, das ist sehr begehrt. Und ein Freund von mir ist hin und ich habe gesagt, klar, gehe ich mit.
Okay.
Ja, und so sind wir dann, das war 1985, sind wir dann darüber.
Also okay, es war keine jacke Idee. Tiere gab es da ganz viele. Sie haben schon gesagt, die Büffel, also ganz besondere Tiere, die Sie auch sehr beeindruckt haben.
Ja, die waren erstmal wesentlich größer noch als unsere Kühe hier. Sie waren auf der einen Seite sehr sanftmütig und ruhig und sie sind schon fast so meditative Tiere, ne? Also wenn die nachts oder abends spät zur blauen Stunde, nicht, wenn so langsam die Sonne verschwand, wenn die so am Horizont so ein nach dem anderen da lang zogen, nochmal eine Runde machten, bevor sie sich auf dem Schlafplatz versammelt hatten, dann war das, hatte das so eine ganz spezielle Magie. Das war wirklich schön. Aber gleichzeitig konnten sie auch wirklich sehr aggressiv sein, nämlich wenn sie Junge hatten. Also wehe, man ging an die Jungen dran und dann wurde Mama Büffelkuh aber heftig. Und die haben sehr, sehr lange Hörner gehabt. Und da musste man schon aufpassen. Aber wir hatten zum Schluss über 400, glaube ich.
Über 400 ja. Büffel.
Riesige Tiere und es war toll.
Und
es war
so einfach toll. Von der Körperkraft war es kein Problem. Sie konnten einfach immer hinlangen.
Ja, wir hatten ja Arbeiter, wir waren ja mehrere, ne? Also es war ja nicht nur zu zweit oder so, sondern wir waren mehrere. Und es war schon eine richtige Aufbauarbeit, ne? Also da mitten im Dschungel angefangen, so eine Farm aufzubauen.
Also es war richtige Aufbauarbeit. Es war auch, glaube ich, ein großes Abenteuer.
Ja, absolut.
Ne? So Dschungel und ganz weit weg und all diese spannenden Tiere und überhaupt. Aber dann völlig unvorbereitet und völlig ungeplant und ich glaube, weil sie sich ein bisschen gelangweilt haben und nichts zu lesen hatten, haben sie nach einem Buch gefragt, haben auch eins bekommen. Wenn man im Leben einen Wunsch hat, muss man immer aufpassen mit dem Wunsch, was man bekommt. Denn dann bei der Lektüre gab es 4 Sekunden und die haben mal eben ihr Leben von oben nach unten oder von unten nach oben gedreht, jedenfalls irreversibel verändert. Was ist da in diesen 4 Sekunden in dem ollen Buch passiert?
Naja, also dazu muss man wissen, ich bin ein Bücherwurm. Ich brauche Bücher zum Lesen und hatte nichts mehr. Und unser Chef war katholisch und hat mir ein Buch über Marienerscheinungen gegeben. Und wenn man sich überlegt, eine norddeutsche Taufschein-Protestantin bekommt mitten im Dschungel ein Buch über Marienerscheinungen.
Ja, hat jetzt ein bisschen Situationskomik.
Also das ist schon wirklich ein bisschen Satire gewesen. Und ich habe aber wirklich aus Entzugserscheinungen heraus, ich brauchte jetzt was zu lesen, habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Und es gibt dann eine Stelle, wo, wie das so ist bei Marienerscheinungen, diese Maria, diese Dame, den Seherkindern eine Botschaft gibt. Und dieser Satz, den sie sagte, der ist total biblisch, der heißt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, wie gesagt, 4 Sekunden, hat es ja einen Knall gegeben, einen Schlag, irgendetwas, was innerlich einfach eine Mauer zum Einstürzen gebracht hat oder einen Schleier zerrissen oder man kann das schlecht beschreiben, weil es ein zutiefst innerlicher Vorgang war. Und danach wusste ich, das, was ich wirklich brauche, das Erste und Wichtigste ist dieser Jesus. Und das hat alles geändert, alles.
Hatten Sie bis dahin, also vielleicht waren Sie noch konfirmiert und Sie sind an Weihnachten in die Kirche gegangen, also Sie wussten, der kommt jedes Jahr neu Weihnachten zur Welt, ne, so. Aber hatten Sie irgendeine Vorstellung, eine Beziehung, irgendwas zu Jesus bis dahin?
Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte eine Sehnsucht nach Sinn. Ich habe wirklich unheimlich viele Dinge gemacht, verrückte Dinge, alles ausprobiert, alles möglichen Dinge, auch in anderen Ländern versucht zu arbeiten, um sozusagen den Sinn meines Lebens, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wozu bin ich überhaupt da, was soll ich und was ist denn wirklich lebenswert? Hab's aber nie gefunden.
Das ist eine Frage, die sich eigentlich jeder Mensch stellen muss, wenn, wenn das Leben gelingen soll. Genau. Also Sie haben die Frage gestellt, aber keine Antwort gefunden.
Ich glaube, ich habe sie mir nicht wirklich sehr bewusst gestellt. Aber wenn ich so in der Reflexion, so in der Revision de Vie, wenn ich mir mein Leben anschaue, dann ist da eine ganz starke, sehnsüchtige Suchbewegung gewesen. Aber vieles nicht bewusst. Denn ich habe gelebt wie viele junge Frauen. Ich hatte viel Geld, ich habe viele Beziehungen gehabt, ich habe viele Jobs gehabt, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich sage immer so, das Geld, was ich für Kosmetik ausgegeben habe und Schönheitssitzungen bei der Kosmetikerin, das hätte ich heute gerne, da könnte ich das neue Dach für die Klausel von bezahlen. Aber es war nie so bewusst. Und in dem Moment, wirklich in diesen 4 Sekunden, da ist mir klar geworden, ich habe diese Sehnsucht und er ist derjenige, der sie mir erfüllen kann, stillen kann. Und das hat alles geändert.
Und es war irreversibel, das heißt, Sie haben von da an gewusst, wie auch immer, ich muss herausfinden, wie das denn, wenn er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wie das denn in meinem Leben aussehen kann. Sie sind dann von Venezuela zurückgekommen, katholisch.
Nee, also erstmal, ja, ich bin katholisch geworden, aber das war erstmal eine Überlegung, was mache ich denn jetzt mit dieser Erfahrung in Deutschland?
Genau. Ja, Entschuldigung, erzählen Sie.
In Venezuela habe ich dann angefangen, erstmal zum Beispiel eine katholische Messe zu besuchen und es hat mich umgehauen. Ich kannte natürlich die Weihnachtsmessen bei uns, also Gottesdienste in der norddeutschen evangelischen Kirche. Und die sind zwar auch schön, aber doch recht, wenn man das vergleicht mit Venezuela, sehr dröge, ne? Also sehr ruhig. Und da hinten ist eine katholische Messe, gerade an Weihnachten, eine Explosion an Emotionen. Die feiern riesig den Geburtstag von Jesus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es hat mich völlig geschockt, weil ich gedacht habe, Entschuldigung, bitte, es ist Heiligabend. Was machen Sie denn
Wo bleibt
hier?
Denn die Besinnung? Wo bleibt denn die adventliche Besinnung? Ja.
Genau.
Aber Sie sind dann zurückgekommen, haben in Deutschland Ihren Weg gesucht und Sie haben ihn erstmal in Ordensgemeinschaften gesucht. Sie haben gedacht, das könnte ein Weg sein mit anderen Frauen zusammen, die auch alle sagen, Jesus ist das Wichtigste, könnte ein Weg sein, diesen irreversiblen Moment aus diesem irreversiblen Moment einen Weg zu machen. Weil das ist ja, ja. dann die Aufgabe. Wenn einem so etwas zustößt, dann muss man irgendwie finden, wie man daraus einen Weg macht, den man gehen kann.
Genau. Also zunächst einmal war klar, nach einer gewissen Suchbewegung, ich glaube, die katholische Kirche ist das, was mir da die beste Basis bietet. Meine geistliche Heimat, das würde ich heute immer noch so sagen. Und dann, okay, jetzt bin ich katholisch geworden, das war dann 86, wo ich gedacht habe, ja, was mache ich jetzt? Mache ich das Gleiche wie mit dem Evangelischen? Ne? Oder ist da jetzt mehr? Und dann habe ich Clara von Assisi kennengelernt, ne? Diese große geistliche Schwester von Franziskus. Bin zu Klarissen gegangen, habe den Orden kennengelernt, bin eingetreten und habe da dann auch wieder einen intensiven Prozess gehabt, so nach dem Motto, ja, das stimmt, aber nicht ganz. Mhm. Und dann war irgendwann klar, auch dank meiner wirklich guten und sehr liebevollen und sehr, sehr geduldigen Novizenmeisterin, ich habe tatsächlich eine Berufung als Eremitin.
Wie haben Sie das herausgefunden oder wie haben Sie das gemeinsam herausgefunden? Denn ein klösterliches Leben ist ja schon ein geistliches Leben. Es dreht sich alles um Gebet, um Jesus, es war kein sozialer Orden. Sie waren jetzt nicht irgendwie als Sozialarbeiterin unterwegs.
Nee, es war ein kontemplativer
Orden. Also es waren ja schon ganz viele Dinge da. Wie haben Sie denn das herausgefunden, dass ja, aber oder ja und so, aber noch ein bisschen anders? Wie haben Sie das herausgefunden?
Ja, das war schon ein sehr intensiver und sehr langer Prozess. Zunächst einmal war ja klar, man muss sich als Postulantin oder Novizin muss man sich ja erstmal einfinden. Mhm. Und das ist schon eine ganz schöne Aufgabe, weil man ja in einem sehr komplexen Tagesablauf eingespannt ist. Und zunächst einmal wurde mir gar nicht bewusst, dass das sozusagen nur eine Ausbildungsstätte ist. Und ein sehr kurzer Verbleib. Mhm. Für mich war ja klar, ich trete da ein und dann ist Schluss, hier bleibe ich, bis ich sterbe. Mhm. Und dann kamen aber immer wieder so Punkte, auch in der Meditation, wo ich merkte, irgendwie, das war so eine Unruhe. Mhm. Und das ist eigentlich immer ein klares Zeichen. Und natürlich haben meine Mitschwestern das auch gemerkt. Das waren erfahrene alte Schwestern, die ein großes Gespür hatten für diese Powerfrau, die da auf einmal ins Kloster hineinpreschte. Und dann gab es lange Gespräche, lange Gebete und ich habe dann irgendwann angefangen, Listen zu machen. Was will ich, was glaube ich, was meine Berufung ist und was nicht. Mhm. Das ist so eine ganz praktikable Möglichkeit herauszufinden, was habe ich denn wirklich für eine Berufung? Und natürlich auch die Fragen. Das, was meine Novizmeisterin dann immer so als Aufgabe stellte. Guck doch mal hier, lies mal das und so weiter. Und irgendwann war mir klar, ich glaube, ich habe eine Berufung als Eremitin.
Das heißt, die anderen haben Sie, ich sage es jetzt mal ein bisschen deutlich, gestört.
Nein, gestört nicht. Sie waren, also in einem anderen Kloster wäre das vielleicht nicht so gegangen. Gut, ich kenne natürlich viele Klöster, aber das war eine Gemeinschaft von alten Schwestern, die mich so angenommen haben, wie ich bin.
Naja, nicht,
und aber, mir den Weg geöffnet haben.
Ja, aber es geht, also was ich sagen will, ist, die Gemeinschaft hat nicht, also es hat nicht diese Gemeinschaft als diese Gemeinschaft nicht gepasst, sondern Gemeinschaft hat nicht gepasst. Sonst wären Sie doch jetzt nicht Eremitin.
Ja, ja, also es war schon so, dass ich wusste, gerade so Klarissen, das ist ja ein Orden von franziskanisch-klarianischer Prägung, das passt schon irgendwo, aber da muss noch was anderes dazu.
Muss es noch radikaler sein? Muss es noch radikaler sein?
Radikal ist immer so ein Ding. Man sagt, oh, das ist ein ganz strenger Orden und so, aber das stimmt eigentlich alles nicht. Sondern das, was wirklich streng ist, ist, bin ich diszipliniert oder bin ich es nicht? Gehe ich diesen Weg ehrlich oder gehe ich ihn nicht ehrlich? Mhm. Und dann kann
Naja, ein Klosterleben gibt so eine Struktur von außen. Also wenn dann Gebetszeit ist, ist Gebetszeit. Und wenn man nicht so diszipliniert ist an der Stelle, dann wartet trotzdem die Gemeinschaft und ein Platz bliebe leer, wenn man einfach liegen bliebe beispielsweise.
Und man kriegt einen in den Rippen, dass man, wo warst du bei der Laudes, bitteschön.
Zum Beispiel. Ja. Oder auch einfach, also es kann ja auch einfach diese Struktur von außen ein Stück helfen. Als Eremitin haben Sie das nicht mehr.
Ja, also ich denke, da kam eine Menge zusammen und irgendwann war klar, ich brauche mehr Zeit allein, weil das ist in einer Gemeinschaft natürlich auch, man ist ständig zusammen.
Ne? Deswegen habe ich eben gesagt, also Gemeinschaft
war nicht... Ja, aber sie störte nicht, sondern sie war einfach nicht der richtige Platz.
Ja, ja.
Weil stören ist mir zu negativ.
Das verstehe ich. Also ich meine aber, also dass mir deutlich wird, Gemeinschaft hat sie, wenn Sie es nicht stören nennen wollen, hat Ihnen Zeit und Energie von dem weggenommen, was Sie wollten, nämlich mit Gott zusammen sein.
Jo.
Jo.
Gut, das könnte ich mal so stehen lassen.
Ja, sagen Sie es anders. Sagen Sie es so, wie es passt. Also es gibt ja immer Freiheit von und Freiheit für. Also, also wenn man jetzt das Negative weglässt, ist es nicht Freiheit von der Gemeinschaft, sondern allein sein, um frei für zu sein. Mehr noch, als es in der Gemeinschaft ging.
Vielleicht, ja.
Wie auch immer, Sie haben das dann herausgefunden. Gab es denn dafür ein Vorbild? Manchmal entwickelt man Vorstellungen, weil man etwas sieht in der Welt. Und man sieht, da lebt eine Eremitin. Das ist also eine Möglichkeit. Mhm. Oder hatten Sie das nur aus Büchern, weil es natürlich früher Menschen gab, die als Eremiten gelebt haben?
Also ich habe natürlich die Wüstenväter dann gekannt, Antonius den Großen. Und den haben wir ja gerade gefeiert am 17. Januar. Aber ich hatte keine wirklich, oder ich hatte eine sehr antiquierte Vorstellung. Das ist ja der Witz eigentlich bei dieser Berufung oder vielleicht bei allen Ordensberufungen auch. Man hat eine ganz bestimmte Vorstellung. Das heißt aber nicht, dass man hinterher dann so leben muss. Ich kann heute nicht wie Antonius der Große leben.
Überraschung.
Geht nicht. Ne? Ja, aber das war am Anfang wirklich. Ich habe also auch in der ersten Zeit in der Klause, wenn ich überlege, wie viel ich gefastet hatte. Okay, ich hatte eh nichts zu essen. Dann habe ich das als Fasten deklariert und habe mir dabei eine chronische Gastritis eingefangen. Ein typischer Anfängerfehler, ne? Wenig geschlafen, wenig, also versucht auch so diese Leibfeindlichkeit, die bei den Wüstenvätern und Wüstenmüttern zum Teil auftritt, sozusagen übernommen, sie geistlich schön geredet, sag ich mal. Wo ich heute weiß, darauf kommt es nicht an. Das ist es nicht. Und auch das war ein langer, langer Prozess zu merken, diese Vorbilder sind wichtig, sie geben mir wichtige geistliche Impulse, aber ich lebe im 20. beziehungsweise inzwischen im 21. Jahrhundert. Was heißt das?
Und da gab es, da war ja eben, meine Frage war eben, gab es reale andere? Ich weiß, dass es heute, es gibt heute Eremitentreffen in Europa und es gibt an allen möglichen Orten ältere und jüngere Menschen, es gibt Männer und es gibt Frauen, die dieses Leben leben. Also sie haben andere, sie waren ein Vorbild für andere und konnten andere inspirieren, weil es sie gibt heute. Aber sie selber, hatten Sie ein reales Vorbild?
Nein. Ich hatte eine Vorstellung und ich hatte diese ganz klare innere Sicherheit, das ist dein Weg. Ne? Sonst hätte ich das nicht durchgehalten, die ersten Jahre. Und erst als ich mich beim Bischof gemeldet habe, erst bei Ludwig Aberkamp, später bei unserem jetzigen, bei Franz Josef Bode, und sozusagen zu den Gelübden zugelassen worden bin, also er hat dann gesagt, na gut, das versuchen wir mal, ganz vorsichtig. Da habe ich natürlich angefangen, selber auch zu formulieren, zu schreiben und habe dann vom Benno Verlag damals die erste Anfrage bekommen, könnten Sie nicht da mal ein Buch drüber schreiben? Und da habe ich dann angefangen zu gucken, ja, gibt es vielleicht noch ein paar andere Verrückte, die so diese Idee haben? Und habe dann gemerkt, hoppla, das gibt ja eine ganze Menge von uns inzwischen. Also inzwischen sind es ja wirklich sehr viele. Mhm. Und habe Kontakt bekommen, wir haben uns ausgetauscht. Und dann war auch der Prozess klar zu gucken, ich kann nicht wie Antonius leben. Sondern ich muss schauen, ich bin jetzt im 21. Jahrhundert, was bedeutet das jetzt, eremitisch zu leben?
Ganz zu Beginn haben Sie das auch noch nicht geoutet. Also Sie haben das gelebt, aber Sie haben das nicht erzählt, dass Sie das tun.
Nee.
Ich weiß, gedacht, da kannten wir uns nämlich und ich durfte das zwar wissen, aber nicht sagen.
Nein, Sie wussten das, aber ich wusste nicht, dass Sie das wissen.
Ach so.
Und das weiß ich noch, bei der ersten Sendung haben Sie mich gesagt, das wäre doch auch was für Sie. Und ich saß dann hier und wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Das weiß ich noch.
Okay.
Und weil ich gedacht habe, erstens mal ist es nicht gut. Mit diesem Berufungsbild Eremit sind so viele Klischees in den Köpfen. Also ich habe Gruppen bei mir gehabt, die gesagt haben, sagen Sie mal, haben Sie auch Erscheinungen?
Wächst Ihnen bald ein weißer Bart?
Ja, so ungefähr. Oder schlafen Sie immer schon im Sarg? Ne? Ja. Das sind so Klischees und die kannte ich natürlich. Und ich habe gedacht, nee, also da bin ich jetzt einfach noch nicht firm genug, darüber zu reden. Und erst nach und nach, wenn man selber über seinen Weg und über die Ausgestaltung, über die persönliche Ausgestaltung dieses Berufsweges Klarheit und Sicherheit hat, dann sollte man darüber reden. Mhm. Vorher nicht. Das geht in die Hose.
Ja, na klar. Sie leben das jetzt fast schon 25 Jahre. Ich habe eben so flapsig gesagt, Sie haben fast schon Silberhochzeit mit Ihrem Leben. Und Sie schreiben, das klingt nicht so viel an in diesem Buch, Ziegen wie du und ich, aber ein bisschen eben doch. Und da schreiben Sie, dieses Leben ist so intensiv.
Ja,
Was ist denn so intensiv?
Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Zum einen ist es ein anstrengendes Leben immer noch, obwohl ich inzwischen 62 bin und mir einige Freiheiten und Faulheiten auch gestatte, was ich am Anfang nicht getan habe. Aber es ist zum einen ist es so intensiv, weil ich muss versuchen, bei all dem, was ich tue, bei all dem, was ich versuche oder auch tun muss, arbeiten zum Beispiel, diese innere Spur zu halten. Mhm. Diese absolut radikale Priorität Nummer eins ist immer Gott, ist Jesus. Und das ist nicht unbedingt leicht. Denn ich bin ein Mensch und Menschen sind ablenkungsfähig, sind schwach, sind anfällig für alle möglichen Dinge. Und diese Spur zu halten, das ist...
Wir tragen ja auch alle unsere eigenen Verletzungen mit. Wir haben alle unsere eigenen Muster. Also es gibt ja auch noch genug Dinge, die einfach, mit denen wir umgehen müssen. Bewältigen klingt so, mit denen wir auf jeden Fall umgehen müssen.
Ja, zum Beispiel Gottesbilder, die man hat. Mhm. Ne? Also das sind, wenn ich überlege, meine Gottesbilder haben sich mit Sicherheit in den letzten 25 Jahren sehr geändert. Und das ist ja immer etwas, was mit einem wirklich ganz intensiv und innigst, zutiefst innigst zu tun hat. Ne? Das ist das. Und dann, da sind die Ziegen wirklich eine Art Impulsgeber gewesen, vielleicht sogar ein Katalysator, dass ich Welt nochmal anders sehe. Ich hätte früher immer vom Kopf her wunderbar erzählen können, ja, also Gott ist gegenwärtig und er ist in allen Spuren zu finden und so weiter und so weiter. Das ist immer sehr fromm und es stimmt auch. Mhm. Aber durch die Ziegen und die letzten Erfahrungen der letzten Jahre habe ich es erfahren. Und zwar nicht nur in den Menschen, in jedem Menschen. Und selbst wenn es also ein Tippelbruder ist, der gerade irgendwo in der Ecke pinkelt, ist Gott wirklich gegenwärtig. Und auch in meinen Ziegen, in jedem Grashalm, im Baum, in jedem Menschen, in allem. Und gerade wenn ich dann...
Wie merken Sie das? Der Tippelbruder ist jetzt auch wieder so ein bisschen ein Klischee, aber merken Sie es bei Menschen zum Beispiel, die schwierig sind?
Ja, aber es ist trotzdem, also auch wenn ich jetzt so, es gibt ja verschiedene Präsidenten, die mir nicht liegen.
Ach.
Und ich kann ihn einfach nicht ausstehen. Mhm. Aber trotzdem ist er ein Geschöpf Gottes, ist er ein Kind Gottes, ist er von dem Gott, den ich anbete, den ich liebe, dem mein Leben gehört, ist er gemacht, gedacht, geplant, gewollt. Ne? Und das ist dann so...
Aber ist das eine Annahme oder ist das eine Erfahrung? Sie haben eben gesagt, ich hätte das immer gesagt, das klingt dann sehr fromm. Das in der Tat klingt jetzt auch richtig und fromm und so.
Ja, ist ja auch fromm.
Aber wo ist das Stück Erfahrung? Wo ist das Stück, dass Sie sagen, jetzt merke ich es, jetzt fühle ich es, jetzt erfahre ich es?
Also diese Erfahrung, oder jetzt ist es sozusagen bei diesem Herrn, ist das sozusagen eine Schlussfolgerung aus dem, was ich mit meinen Ziegen erlebt habe. Wenn ich zum Beispiel, was ich im Buch auch beschrieben habe, ne? Ich liege auf der Weide hinten, im Sommer mache ich das oft, ich liege hinten auf der Weide, meine Ziegen sammeln sich so nach und nach alle um mich herum. Es ist immer eine halbe Stunde Pause, ne? Irgendwann mal am Tag. Und dann plötzlich erinnere ich mich, dass Negrito, also mein kleines Böckchen, was inzwischen also schon fast erwachsen ist, der kommt an, schnuppert an meiner Hand und in dem Moment, wo ich die Augen aufmache, schaue ich direkt in sein Auge und er schaut in meins. Und dann war das ein Moment, wo mir klar wurde, wir sind verwandt. Wir sind vom gleichen Schöpfer gemacht, aber wir sind verwandt. Also da ist eine Verbindung, die nicht daraus besteht, dass ich sie irgendwann mal gekauft habe oder so, oder dass ich sie füttere, sondern da ist eine Verwandtheit.
Mhm.
Genau, wenn ich mit Dotti bei alten Menschen oder bei Kindern, da passiert etwas, das kann ich aber nicht. Ich weiß das, ich kann es aber kaum beschreiben.
In meiner Sprache nenne ich das gerne, das ist der Stoff, in den wir alle gewoben sind. Denn an der Stelle, als wenn so der Stoff auf einmal so kleine Spotlights und man könnte den Faden sehen. Man könnte sehen, wie das eine mit dem anderen in einer Dimension, die wir nicht einfach nur anfassen können, die das über diese Welt der Sinne und die sichtbare Welt hinausgeht, aber die da ist und die uns in dieser anderen Dimension, in der wir alle verbunden sind, so als wären wir in einen Stoff gewoben.
Für mich ist das eher so, als würde, hört sich ein bisschen kitschig an, ne? Aber als wenn so mein Herzschlag mit dem Herzschlag von dem Tier in Einklang ist.
Sie schreiben ja auch an der Stelle, dass normalerweise haben die Ziegen so Balken als Pupillen und das ist auf.
Ja, also das nicht, die können, haben noch viel stärkere Fähigkeiten, die Pupille zusammenzuziehen und aus uns zu weiten, also als wir. Ne? Und das war eine, also wirklich, ich möchte fast sagen, es war wie so ein mystischer Moment.
Und Sie schreiben auch, das ist das entscheidend Neue, also genau dieses an Negrito erzählen Sie es, das entscheidend Neue, das sind nicht Tiere, Sachen, das sind Gefährten. Wir leben dieses Leben hier zusammen. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken, aber so ganz kurz haben wir noch Zeit, weil mir liegt noch eine Sache auf der Seele. Sie schreiben ganz klar, diese Ziegen könnte ich niemals melken und gar nicht essen. Ne? So, gar keine Frage. Aber dann sagen sie, ich bekomme meine Milch halt irgendwo anders her. Und ich habe dann gedacht, naja, aber wenn sie ihre Milch irgendwo anders herbekommen, und sie begründen das an der Stelle ja auch damit, dass sie keinem, nennt man das so, kleine Ziegen, keinem Zicklein seine Milch wegnehmen möchten. Ja. Aber wenn sie Milch trinken, dann nehmen sie irgendwelchen Kälbern die ihre Milch weg und irgendwelchen Kuhmüttern die Möglichkeit, ihre Kälber, ihre Kinder zu säugen. Also ist das noch offen für Sie? Oder ist das, das eine sind Ihre Ziegen und das andere sind halt andere Tiere, aber ohne dass jetzt daraus eine Tierethik entstehen, wenn Sie sagen, ja, und nicht nur meine Ziegen, sondern ich esse jetzt auch kein Fleisch mehr und ich so.
Also ich denke, was ich mit dem Buch versucht habe, und das war mein Prozess, den ich beschrieben habe, wir brauchen einen neuen Blick auf Tiere und auf unseren Umgang. Ich glaube, dass es legitim ist, dass die Milch eines Tieres zu trinken. Also meine Ziegen haben, wenn sie trächtig sind und wenn sie gelammt haben, dann haben sie ein Viertel Liter pro Tag. Da bleibt für mich einfach nichts über. Eine Hochleistungskuh hat 20. Mhm. Ne? Und davon braucht das Kalb vielleicht die Hälfte.
Ja, aber es ist schon die Frage, die arme Hochleistungskuh. Die ist ja auch nicht so geschaffen.
Das sind so Dinge, wo ich sage, okay, wir müssen einen anderen Umgang finden. Und mein Buch versucht einfach nur sozusagen einen Impuls dazu zu geben. Ich esse weiterhin Fleisch, aber ich gucke genau, wo ich es kaufe. Also ich gehe nicht mehr zum Discounter, also zumindest wenn ich es mir leisten kann. Ansonsten tue ich das nicht mehr. Und bin aber selber noch am Überlegen, wie können wir da eine Änderung bewirken? Und eine Änderung ist für mich zum Beispiel, dass der Verbraucher genau guckt, wo er sein Fleisch herholt und dass es nicht jeden Tag gutes Fleisch, ganz billig, jeden Tag auf dem Tisch. Also bei mir gibt es nicht so oft Fleisch. Meistens, normalerweise gibt es das einmal am Sonntag.
Das heißt, Ihr Schluss aus dem, was Sie in den letzten Jahren mit Ihren Ziegen erlebt, erfahren haben, ist, auf jeden Fall müssen wir die Tiere anders angucken. Ja. Das sind keine Sachen, das sind Wesen, die haben Rechte und sie müssen gut behandelt werden. Und wenn überhaupt man Fleisch isst, dann muss das von Tieren kommen, denen es vorher gut gegangen ist. So kann man es zusammenfassen?
Ja, das würde ich so sagen. Und bei mir ist der Prozess ja noch nicht abgeschlossen.
Na, dann bin ich gespannt auf das nächste Buch. Es wird bestimmt kommen. Maria Annalena, so heute an dieser Stelle, was wünschen Sie sich?
Für mich persönlich?
Also ich lasse das für sich, für Ihre Ziegen, für die Tiere, für uns, keine Ahnung, für die Welt. Sie sind frei zu wünschen.
Also ich denke mal, für uns Menschen wünsche ich mir, dass wir viel mehr reflektieren, was wir tun, was wir leben und wie wir leben wollen. Und dass wir überlegen, dass wir einen Planeten haben, der endlich ist. Den wir sehr, sehr, sehr zerstören können.
Da dann danke ich Ihnen an dieser Stelle und wünsche Ihnen, dass dieses Buch Ziegen wie du und ich einen Beitrag dazu leistet, dass sich dieser Blick auf Tiere und auf unseren, in der Folge auf unseren Planeten ändert. Ein konkretes Ziel wäre, dass es dieses Buch in einer zweiten Auflage gibt. Das wünschen Sie sich nämlich sehr. Das aber gibt es ja nur, wenn diese Bücher nicht nur gelesen, sondern, ich mache jetzt mal den Werbeblock, auch gekauft werden. Deswegen sage ich jetzt mal, ich wünsche Ihrem Buch Ziegen wie du und ich, erschienen im Adeo Verlag, dass es gekauft wird. Und Ihnen wünsche ich, dass wir uns beim nächsten oder übernächsten Buch wiedersehen. Machen Sie es gut, kommen Sie gut zurück in Ihre Klause. Dankeschön. Machen Sie es gut, die zugehört haben. Und ja, vielleicht gucken Sie mal in Ziegen wie du und ich rein oder lassen sich von diesem Prozess inspirieren, selber über Tiere, Sachen, Wesen, Rechte nachzudenken. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.